Meine lieben Geschwister, mit ganz, ganz großer Freude und Dankbarkeit sind wir heute losgefahren, um euch zu besuchen. Ein Jahr war das nicht möglich. Mein Herz war so kaputt, dass man 3 Ersatzleitungen legen musste. Und es war lange, lange, lange Zeit bei mir nicht denkbar, dass ich am 19. März nach Berlin fahren würde. So weit weg und so tief im Tal war ich eingeschlossen. Und auch ganz weit drüben an eine Wirklichkeit hauchdünn. Es war seltsam und bin heute erstaunt, dass vieles so wieder sein kann, wie es vor einigen Jahren war. Das Thema, über das wir heute Abend nachdenken wollen, möchte ich noch etwas erweitern. Der Mensch oder Menschen in den Gefängnissen des Todes und ihre Befreiung. Nach Psalm 107. Das ist eine ganz dunkle und finstere Betrachtung mit einem lichtvollen Ausgang. Wir lesen den Text stückweise und wir versuchen, ihn dann in unser Leben hineinzustellen. Psalm 107, 1 bis 29. Preiset Yahweh, denn er ist gut, denn seine Güte, seine Gnade und Huld währet ewiglich. So sollen sagen die Erlösten Yahwehs, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten, von Westen, von Norden und von dem Meere. Sie irrten umher in der weglosen Wüste, auf ödem Wege, sie fanden keine Wohnstatt. Gequält vom Hunger und vom Durst, wollte ihre Seele in ihnen verschmachten oder auch verzweifeln. Da schrien sie zu Yahweh in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Der riss sie heraus und rettete sie aus ihren Ängsten. Und er leitete sie auf richtigem Wege, dass sie zu einer Wohnstatt gelangten. Mögen sie Yahweh preisen, wegen seiner Güte und Huld und wegen seiner Wundertaten, Segnungen an den Menschenkindern. Denn er hat die durstende, lechzende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt, gekettet und gefangen in Elend und Eisenbanden, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten, so beugte er ihr Herz durch Mühsal. Sie strauchelten, sie stürzten und sanken nieder und lagen hoffnungslos am Boden und kein Helfer war da. Keinerlei Hilfe war zu erwarten. Also, ihr habt den Text, könnt ihr dann mit nach Hause nehmen. Das, was wir heute Abend behandelt haben, das kann man zu Hause nochmal nachdenken. Und es ist wichtig, dass wir Wort Gottes nicht nur eine Stunde hören, sondern dass wir ganz bewusst Wort Gottes in uns hineinnehmen und darin verwurzelt lassen. Da schrien sie zu Yahweh in ihrer Bedrängnis und Not, und aus ihren Drangsalen und Ängsten rettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis, aus dem Todesschatten und zerriss und zersprengte ihre Fesseln. Mögen sie Yahweh preisen, danken wegen seiner Huld und Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern, denn er hat zerbrochen die erzernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen, die dahin siechten, ob ihres sündhaften Wandels, die geplagt wurden wegen ihrer Vergehungen, sich elend fühlten, ihre Seele verabscheutet jede Speise, und sie kommen bis an die Pforten des Todes. Da schrien sie zu Yahweh in ihrer Not. Der machte sie frei aus ihren Ängsten und rettete sie aus ihren Bedrängnissen und Drangsalen. Er sendete sein Wort und heilte sie, und er rettete sie aus ihren Gruben und Verderben. Nun sollen sie Yahweh danken für seine Huld und für seine Wunder zum Segen der Menschenkinder. Sie mögen Opfer des Dankens bringen und seine Taten mit Jubel erzählen und verkündigen, die sich auf Schiffen aufs Meer hinaus begeben, auf großen Wasser Handel treiben. Diese sehen die Taten Jahwes und seine Wunderwerke in der Tiefe. Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf zum Himmel, sie sinken hinab in die Tiefen. Es zerschmilzt in der Not und Gefahr ihre Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener, und zunichte wird all ihre Weisheit. Mit ihrer Weisheit waren sie am Ende. Dann schreien sie zu Yahweh in ihrer Bedrängnis, und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er verwandelt den Sturm in Stille, und es legen sich die Wellen. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Also diese letztgenannten Sätze, die erleben wir ja einige Jahrhunderte später auf dem See Genezareth mit den 12 Jüngern als Abbild der 12 Stämme Israels. Aber auch prophetisch ist es eine Darstellung am Ende des Äonis. Da wird dieses Volk Israel von allen Völkern auf und niedergehoben, in den Himmel hinauf und in die Tiefen hinab, bis er, der wiederkommende Messias, den Sturm stillt und das 12 Stämmevolk als Abbild der 12 Apostel und Jünger in den ersehnten Hafen bringt. Mögen sie Yahweh preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Bis hierher der Text. Schon der erste Satz, das ist eine ungeheure Aussage. Das ist nicht nur eine Überschrift, sondern das ist ein ganzes Programm Gottes. Die Entlösung aller widerspenstigen Rebellen und gottlosen Menschen im Leben und im Tod. Preiset Yahweh, denn er ist gut. Denn seine Güte, seine Gnade und Huld währet ewiglich. Das heißt, durch alle erschaffenen Äonen hindurch bin ich derselbe, der das Verlorene sucht, bis er es findet. Und er heilt und rettet und bringt zurecht, was verloren war und zerbrochen ist. Der aus der Gefangenschaft und den Tod herausführt, hinein in das wundere Sein und Leben Gottes. Nie wird diese Tätigkeit von ihm zu Ende gehen. Nie. Bis er nicht den Letzten erreicht und nach Hause gebracht hat. Der Psalm 107 berichtet von dunklen Aufenthaltsorten gottloser Menschen, aber auch von Gerichtsorten der Toten, die ohne Glauben an Gott verstorben sind, aber auch an die wunderbare Erlösung, an das Heil, die Rettung zum Leben erfahren. Es ist also eine Aufzählung verschiedener Lebenssituationen. Und es gibt kaum einen unter uns, der nicht in irgendeiner Weise das, was hier geschrieben steht und was wir gelesen haben, nicht auch durchlebt und durchlitten hat. Wie wir alle als Verirrte hoffnungslos umherliefen und suchten in den Dingen dieser Zeit und Welt unsere Ausfüllung, waren Sklaven der Sünde und mussten dem Herrscher und Fürsten dieses Kosmos dienen. Wir erkannten unsere bodenlose Verlorenheit und schrien um Rettung zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Können wir uns noch zurückerinnern? Da schrien wir um Rettung. Bei mir ist es lange her, über 60 Jahre. Und in dieser Dunkelheit und dieser Verzweiflung meines Lebens, da leuchtete der Lichtglanz des Evangeliums in mein Herz, in mein Leben hinein. Ich habe dich je und je geliebt. Schon bevor du warst, habe ich über dich meinen Plan gemacht. Ich habe mein Leben zur Bezahlung deiner Sündenschuld gegeben und löse dich und führe dich heraus aus den Fesseln der Finsternis, des Teufels und der Macht des Todes. Hinfort gehörst du zu mir und bist mein Eigentum. Deshalb, und wie oft steht hier im Text, sollen wir den Herrn preisen. Und ich habe das auch verschiedenfarbig ausgedruckt. Vielleicht können wir das auch mal in unserer Bibel ausmalen. Wie oft das vorkommt. Wie Gott uns aus der Dunkelheit unserer Bedrängnis, unserer Beklemmung, unserer Ohnmacht, unseres Zerbruchs, unseres Scheiterns herausgeführt hat. Preisen wir ihn wegen seiner Güte, Huld und Wundertaten. Liebe Geschwister, wie viele Stürme in unser Leben hat der Herr gestillt und in wie viele Lebenssituationen hat unser Vater sein Wort in unsere Situation hineingesprochen, nämlich es werde Licht. Es werde Licht. Mit welcher einer Liebesenergie hat er uns aus der Macht der Finsternis herausgerissen und in seine Königsherrschaft hineingestellt, hat uns ein neues Denken gegeben. Nicht mehr zuerst sich selbst zu lieben, sondern dem Herrn. Und das kann man nicht erst und braucht man nicht erst mit 70 und 80 Jahren, liebe Geschwister. Wenn ich an dich, Helmut, und an den Rudi, wie viele Jahre kennen wir uns, denke, muss man doch nicht erst 70 Jahre alt werden, um das Lebensprogramm umdrehen zu lassen, ein neues Denken uns schenken zu lassen. Aber es gibt auch Millionen von Geschöpfen, die in ihrer Not und Elend zu Gott geschrien haben. Und er hat sie nicht erlöst und aus den Bedrängnissen herausgeführt. Sie sind, wie sie waren, in den Scheol, in das Totenreich hinabgefahren. Und dann auch wieder Hunderttausende von Gläubigen werden bestialisch abgeschlachtet, vergiftet und gequält. Wenn wir an Südafrika und von den vom Islam regierten Ländern denken, ohne jeglichen Helfer wurden sie in der Wüste verscharrt, ohne gefragt zu werden, wurden Millionen Menschen von riesigen Meereswellen einfach verschlungen und versanken in den Tod. Alle schrien in ihren Bedrängnissen zu Gott, und er rettete sie nicht. Vor 100 Jahren schrien tausende Soldaten des Ersten Weltkrieges in den Schützengräben um Rettung. Und sie sind elendiglich krepiert. Wir denken an die Millionen, die in den Gaskammern hilfeschreiend ihr Leben aushauchten, ohne je einen einzigen Hoffnungsschimmer erblickt zu haben. Wenn wir uns einmal eine Sekunde Zeit nehmen würden, darüber nachzudenken, was sich in solchen Räumen abgespielt haben mag. Und dann lesen wir die Antwort von Psalm 107 und werden fassungslos und erschüttert. Weil das nicht eingetroffen ist, was hier prophezeit wurde. Können wir auch mal die Bibel querlesen oder sie hinterfragen? Ich frage sehr oft, wenn ich die Bibel lese, ob das stimmt. Vers 6, da schrien sie zu Jahwe in ihr Bedrängnis und aus ihrem Drangsal errettete er sie. Der riss sie heraus und rettete sie aus ihren Ängsten. Vers 13, da schrien sie zu Jahwe in ihrer Bedrängnis und Not und aus ihren Drangsalen und Ängsten und er rettete sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis, aus den Todesschatten und zerriss und zersprengte ihre Fesseln. Vers 19, da schrien sie zu Jahwe in ihrer Not. Der machte sie frei aus ihren Ängsten und rettete sie aus ihren Bedrängnissen und Drangsalen. Vers 20, er sendet sein Wort und heilt sie. Und er rettet sie aus ihren Gruben und Verderben. Vers 28, dann schreien sie zu Jahwe in ihr Bedrängnis. Und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Warum muss denn der Psalmist das so viele Male wiederholen? Er verwandelt die Sturm in Stille, es legen sich die Wellen und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen. Ich frage euch mal, wo in aller Welt haben sich diese Worte erfüllt? Ich frage euch mal. An einzelnen ja, aber die Mehrzahl sind elendiglich verendet und im Reich des Todes gelandet. Deshalb weist uns der Psalm 107 noch in eine andere Richtung und führt uns auch in eine andere Dimension. Dort, wo die irdischen Maßstäbe nicht mehr zählen, wo alles menschlich Große und Erhabene, Wertvolle, Glanzvolle zerbrochen und aufgelöst, vor den Menschen sich auftürmt, wo Namen und Taten und Währungen nichts mehr bedeuten, wo man zerrissen und zerschlagen am Boden liegt, wo die Seele jammervoll und gierig nach dem vorigen Leben zurückblickt, eine Qual nach der anderen sie ohnmächtig werden lässt, da fangen die Menschen und Geschöpfe an, nach Rettung und Gott zu schreien. Da schrien sie. Und das Schreien ist ein Ausdruck ihrer Ohnmacht. Können wir uns erinnern, ob wir auch einmal geschrien haben? Unserer bodenlosen Verlorenheit, unserer Ausweglosigkeit und der Sinnlosigkeit, da haben wir geschrien. Selbstverständlich habe ich auch in der Klinik geschrien vor Schmerz, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Ich habe mich dann bei der Nachbarin entschuldigt. Wie eindrucksvoll antwortet Gott und er sandte ihnen sein Wort. Natürlich ist das zuallererst Christus, weil er ja das lebendige Wort ist, das ins Leben hineinzeugende Wort, das die Finsternis und Dunkelheit auflöst und in Licht und Leben verwandelt. Aber wenn er nach der Entrückung seine Glieder bei sich haben wird, was lesen wir da? Dann werden wir für immer und für alle Zeit mit ihm zusammen als eine unzertrennliche Einheit sein. Dann werden wir nicht auf dem Himmelssofa sitzen und Chorusse singen und weiter unsere Familientraditionen pflegen, sondern die Himmel und die Tiefen der Gerichts- und Todesräume betreten und mit dem Evangelium der Rettung, der Heilung und Lebendigmachung zu tun haben. Wir reden vollmündig davon, dass einmal alle gerettet und ins Gottesleben gezeugt werden. Fragen aber kaum, wie sollte das geschehen? Wie? Da liest man Auslegungen, wo einem die Haare zu Berge stehen. Ja, da soll die ganze gottlose Menschheit und Engelwelt und alles, was sich an Geschöpfen nicht retten ließ, im Feuersee natürlich ohne jegliches Bewusstsein, so meint man, so lange bleiben, bis die Äonen abgelaufen sind. Und dann wird auf einem Schlag alles lebendig und göttlich sein. So ein Unsinn! Als würde alles automatisch, ohne dass das Geschöpf irgendwie daran beteiligt ist, göttlich gemacht. Das ist eine ganz unbiblische und ungöttliche Allversöhnungslehre. Bitte nicht vergessen, wie heißt es? Bevor er sie in ihrer Not heilte und rettete, bevor er sie aus den Ketten und bedrängendsten Ängsten und Qualen herausriss, da schrien sie, sie haben ihre Not empfunden und waren nicht bewusstlos. Ihre Verlorenheit, ihre Gottesferne war ihnen zum Bewusstsein gekommen. Da schrien sie zu dem Gott des Himmels. Ich frage, war das bei uns anders? Ich frage einmal. Weißt du, so lauwarm hineinwachsen in die Gemeinde, in das Gottesleben, ich weiß nicht, wie das dann aussieht. Irgendwann muss doch einmal dieser Schrei aus der Verlorenheit, aus der Trennung von ihm, zu ihm hinaufgedrungen sein. Bei Nacht oder bei Tag, zu irgendeinem Zeitpunkt. Er sandte sein Wort. Aber bevor dieses geschehen kann, bevor sie schreien, muss ihnen Evangelium gebracht werden. Er sandte sein Wort. Wie sollen denn sonst Menschen und Geschöpfe für den Glauben, für Gott und den Christus gewonnen werden? Sagt mir das mal. Geht denn das heute anders? Im Gespräch oder wenn wir auf dem Markt sind und laden Leute ein, geht es denn anders? Um sie einladen, hinzuführen über das Wort, über das Evangelium. Oder gibt es da draußen welche, die treiben Leute in den Saal rein? Nur über das Evangelium. Eine frohe Botschaft. War es bei uns anders? Wie sind denn wir erreicht worden? Wie sind denn wir zum lebendigen Glauben an Christus gelangt? Übers Evangelium. Beim Hören oder beim Lesen ist auch egal. Weil etwa gläubige Eltern uns mit Wasser in der Taufe befeuchtet oder bei der Konfirmation einige Bekenntnisse heruntergeleiert wurden, sind wir gläubig und zu Kinder Gottes geworden? Ein millionenfacher Betrug und eine gräuliche Irrlehre. Es ging nur über die Botschaft und das Evangelium, wie und wodurch wir gerettet werden können. Das Evangelium, dass Christus für uns starb und wir in diesem vertrauensvollen Glauben heil und gerettet und mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, das ist es. Und nichts anderes. Nichts anderes. Dieses in uns neu gezeugte Gottesleben anderen zeugungsmäßig zu vermitteln, ist übrigens ein Grund, weshalb der Vater uns vor allen anderen Geschöpfen vorgezogen und uns vor ihnen errettet hat. Ist ein schwerer Satz? Weshalb hat er uns vorgezogen? Weshalb? Damit wir anderen auch das empfangene Gottes Leben zeugend weitergeben. Deshalb hat er uns vorgezogen. Und nur über die persönliche Vertrauens- und glaubensmäßige Annahme der Rettungstat Jesu am Kreuz, als Finsternis ins Leben? Ist überhaupt Heil aus der Verlorenheit? Ist eine Gotteskindschaft möglich? Das ist für heute und durch alle Äonen hindurch gültig. Geht nicht anders. Was sollen wir denn dort in den Räumen und Gefängnissen des Todes und des Feuersees reden und verkündigen? Und was ist der Inhalt? Mal drüber nachgedacht?
Christus.
Ja, das, was unser Herr in den 40 Tagen nach der Auferstehung bis zur Himmelfahrt gepredigt hat, das war Evangelium. Und zwar eine frohmachende Botschaft mit einem fast nicht zu fassenden Inhalt. Dabei fiel mir der Text aus 1. Timotheus 2, 4 bis 7 ein. Gott will, der wünscht nicht, sondern das ist sein unveräußerlicher Wille. Was will er denn? Nicht allen Menschen zu helfen. Nein, nein. Gott ist kein Wohlfahrtsunternehmen, sondern es steht da, alle zu retten. Retten aus dem Tod in das Leben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Man müsste meinen, dass das alle Kinder Gottes wenigstens auch wollten. Verstehen wir? Das, was Gott will, dass das auch gewollt wird von den Trägern des Lebens und des Geistes. Weit gefehlt. Wenn Gott will, weshalb sträuben sich und stellen sich die Kinder Gottes dagegen? Jedenfalls geht es hier in diesem Text um die Rettung aller Menschen, nicht als eine Wunschvorstellung, sondern nach dem souveränen und absoluten Willensentschluss und der Absicht Gottes. Wie soll aber das erreicht und praktisch aussehen? Wie soll das aussehen? Liebe Geschwister, das hängt etwas mit unserer zukünftigen Bestimmung zusammen. Aber kaum einer will etwas davon hören, was eigentlich auf uns zukommt, wenn wir mit dem Christus zusammen sind. Also die Familientraditionen haben dort ein Ende. Ganz einfach. Es geht nur über den Weg des Evangeliums. Und deshalb lesen wir im Timotheusbrief weiter, denn Gott ist einer. Und einer ist auch Mittler Gottes und der Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Loskaufpreis für alle, wovon das Zeugnis zu seiner bestimmten Zeit auch verkündigt werden soll. Und als erstes, was die ungläubigen und gottlosen Menschen lernen werden, ist, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Nicht drei Götter, sondern einen Gott gibt es. Den Korinthern schreibt Paulus selbstverständlich. In der Tat gibt es viele Götter. Gottheiten. Was hat er zu den Engeln, die er erschaffen hat, gesagt? Ich habe euch Götter geheißen. Selbstverständlich, sagt Paulus, gibt es viele Energien, Götterenergien. In diesem Kosmos, aber für uns, wer ist der uns? Das ist jeder, der neues Leben aus Gott hat, Träger des Geistes, das ist seine Gemeinde. Für uns gibt es nur, stimmt das? Wie viele Idolen rennen wir hinterher? Was bedeuten sie für uns? Wo investieren wir für diese Götter dieses Äons und dieser Welt? Stimmt das? Wenn wir diesen Vers aufsagen, für uns aber gibt es nur einen einzigen, aus dem das All ist und wir aus ihm. Das ist unser Ursprung. Und es mag viele Herren geben, wie sie sich alle aufblasen, wir wissen es doch. Einer will der Größte sein, überall. Für uns, sagt Paulus, gibt es nur einen Kyrios, Jesus Christus. Durch den das Ganze alles und wir durch ihn. So einfach ist eigentlich die Lebenspraxis eines Gläubigen. Dürfen wir uns doch freuen. Wir haben es nicht mit so vielen Mächten und Kräften zu tun, sondern nur mit dieser einen Autorität. Das ist der Allerhöchste und sein Christus. Und sie verließen Yahweh, Israel. Wir sind bei der täglichen Lese jetzt bei Chronika. Es wird einem übel, sage ich immer. Es wird einem übel. Der eine regierte nach dem Wohlgefallen des Herrn. Und Gott segnete das Volk sichtbar in allem. Nein, der Sohn wieder das Gegenteil. Und sie rannten den Baalim nach, Altäre bauten sie und beteten den Göttern des Himmels an. Ja. Und sie verließen Yahweh, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und sie gingen anderen Göttern nach. Von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten Yahweh. Aber Yahweh, euer Gott, er ist der Gott der Götter. Schön. Das ist nicht nur schön, sondern das ist eine Botschaft. Manche haben ja Angst, als Kind Gottes aus der Haustür zu gehen. Die vielen Geister und Dämonen um uns. Wissen wir nicht, zu wem wir gehören? Wessen Eigentum wir sind? Erkauft für den Christus. Für uns gilt nur ein Gott und ein Herr. Es mögen viele Götter ihr Unwesen treiben, aber noch einmal, für uns steht's fest. Das wird man diesen in Finsternis Verurteilten als erstes verkündigen. Dieser eine Gott und dieser eine Herr. Und dann lesen wir ja im Text 1. Timotheus 2 weiter von dem Mittler Gottes. Es ist der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Loskaufpreis, zum Lösegeld für alle. Wovon das Zeugnis in der Verkündigung zu einer ganz bestimmten Zeit auch verkündigt werden soll. Hier rückt also das Kreuz ganz in den Mittelpunkt der Verkündigung. Und wir fragen, wo? Wo? Und wodurch? Und von wem wurde losgekauft? Und musste dafür ein Kaufpreis gezahlt werden? Es geht nicht anders. Wenn wir Bibelstunde haben, müssen wir mal etwas nachdenken. Geht nicht anders. Ich kann nicht nur mit Geschichten euch munter halten. Das mache ich nicht. Wir müssen lernen, in der Bibel auch mal folgerichtig logisch denken zu lernen. So, und wenn wir von Kaufpreis reden, dass einer dafür in der Lage war, den Kaufpreis zu bezahlen, dann fragen wir, wo ist denn das passiert? Und ja, wodurch und an wem? Schnell ist das beantwortet, können wir ein paar Stunden reden. Das ist geschehen auf Golgatha am Kreuz. Da bezahlte Jesus, der Gottessohn, als der Mittler Gottes mit seinem Leben an unserer Stadt. Sein Blut ist der Kaufpreis, womit die Gesamtschulden der Schöpfung, die als Forderung Satans vorlag, an ihn bezahlt wurden. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich diese Fragen jetzt beantwortet habe in diesem einen Satz. Das wo, das wodurch und womit und von wem. Satan führte mit Gott Prozess. Wenn der Allerhöchste seine in Schuld gefallene Schöpfung wieder zu sich zurückhaben wollte, musste dafür an ihn ein Preis gezahlt werden. Im Einverständnis war das der einzig gezeugte Sohn. Und mit ihm bezahlte der Vater die Sündenschuld des gesamten Kosmos. Wo steht das? Als Johannes der Täufer ihn sieht, sagt er, das ist das Lamm. Das Lamm, was die Sünde des Kosmos, nicht der Frommen, die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Wo denn hin? Ans Kreuz. Wo soll sie denn hintragen? Verstehen wir jetzt? Wenn wir lesen, er gab sich selbst zum Lösegeld, zum Kaufpreis, zu dem vereinbarten Preis, und zwar für alle. Das sollten wir nicht vergessen, Karfreitag. Da wird oft gebetet nur, Herr, du hast meine Sünde, meine Schuld, meine. Dort wurde die Sündenschuld des ganzen Kosmos verhandelt, am Kreuz. Und da ist auch meine und deine mit drin. Es ist nicht wahr, dass die Allvollendung erst ganz am Schluss von Bedeutung ist. Am Kreuz hat sich die Lösung der Weltallgeschichte vollzogen. Und nun sollen wir alle den Mund halten und niemand soll davon erfahren. Nein, da steht das Zeugnis, was unser Vater am Kreuz gemacht hat. Dieser Kaufpreis soll verkündigt, bezeugt, proklamiert werden, was da eigentlich geschehen ist am Kreuz. Aber die Frommen sehen sich nur selber drin. Viel mehr ist da passiert. Und deshalb kannst du und ich Hoffnung haben. Und zwar für alle. Für alle. Für die ganze Verwandtschaft, die heute uns ablehnt und nicht glauben will. Wir dürfen Hoffnung haben für unsere Kinder, für einen Ehepartner. Überall dürfen wir Hoffnung haben, weil grundsätzlich am Kreuz die Schuld, Sünde, alles gezahlt und getilgt worden ist. Das Zeugnis soll heute verkündigt werden und morgen in den Himmelsräumen und Gerichtstiefen des Feuersees soll das von seiner Gemeinde proklamiert werden. Im Kolosserbrief heißt es ja, als Christus gekreuzigt wurde, dann nagelte er. Ich kann das schon verstehen, dass in den Kirchen Karfreitag alles in Moll gesungen wird. Kann ich schon verstehen. Aber was Paulus im Kolosserbrief schreibt, das geht überhaupt nicht in Moll. Das ist ein Jauchzen, ist das. Über alle Reiche der Finsternis und des Todes hinweg. Als er genagelt wurde, da nagelte er. Und zwar die angefertigten Prozessakte, liebe Leute. Von uns anständigen Leuten eine Prozessakte? Ja, vom Höhnes kann es sein, aber von uns? Prozessakte sind angefertigt. Von den Mächten des Todes und der Finsternis. Von dir und von mir. Das sind alle. Schandtaten und auch das, was wir unterlassen haben, ist alles aufgezeichnet. Dann nagelte er alle angefertigten Prozessakten in der Form von Anklageschriften an das Kreuz und entwaffnete damit die gesamte Anklägerschaft der Finsternis und Satans und zog sie nackt aus, stellte sie an den Pranger und hielt einen Triumphzug über sie ab. Ich komme Sonntag nochmal darauf zu sprechen. Könnt ihr mir nicht verdenken, das Leben triumphiert über den Tod. Liebe Geschwister, das ist ein Evangelium, ist das. Und wie wenig hört man etwas von dieser Botschaft in der Verkündigung und wie wenig lebt man in dieser Siegesfreude über die Mächte und Gewalten des Todes. Ich rede nicht als ein Säugling. In meinem Leben sind viele, viele Dinge abgelaufen. Tiefe Talschluchten durchlebt. Ja, dagegen finden ja manchmal das viele Stöhnen und Jammern auch in den gläubigen Kreisen unerträglich. Wie soll das einmal werden, wenn wir zu einem solchen Dienstauftrag gerufen werden, diese sieghafte und triumphale Botschaft in den Kammern und Aufenthaltsräumen des Feuersees zu verkündigen? Wie soll das zugehen, liebe Geschwister? Wenn wir schon heute nicht wissen, wozu wir gesetzt sind, wisst ihr, purer Egoismus. Übrigens ist es der schlimmste, den es überhaupt gibt. Und der ist unter den Frommen zu finden. Wenn sie dann drüben in der Herrlichkeit angekommen sind, dann haben sie es nur mit sich und der Verwandtschaft zu tun. Das wird einmal aufhören. Denken wir doch einmal an das gewaltige Zeugnis. Wir nehmen es doch in den Mund. Wir wissen es auswendig. Philipper 2, wissen wir das, was steht? Da werden alle Geschöpfe, die bisher es nicht getan haben, ihre Knie beugen. Und aus ihren Mündern ein aus dem Herzen überzeugendes und mit Christus übereinstimmendes Bekenntnis kommen. Nur er allein. Sagen wir ja. Psalm 7. Er allein. Er allein ist Kyrios, der Herr. Und in ihm ist Heil und Rettung, Ehre und Verherrlichung des Vaters. Tief Luft holen, frage ich mich, wie viel Evangelium? Wie viel Evangelium muss da verkündigt werden, bis das Geschöpf einsieht und erkennt, mein ganzes Leben war ein Betrug? Wie viel Energie, wie viel Mühe machen wir mit Menschen, die wir von draußen in die Versammlung reinholen wollen? Wie viel Mühe? Denkt ihr vielleicht, das wird im Atemzug geschehen drüben? Wie viel Zeit? Und nun kommen ja Begriffe, drei Begriffe kommen im Philipperbrief vor, die wir uns einprägen sollten und die wir uns auch in unserer Bibel anstreichen könnten, wenn wir Lust haben. Und wenn uns die Aussagen der Schrift etwas bedeuten, dann malen wir das aus, weil sie wichtig sind, weil sie uns zukünftig etwas zeigen von dem Auftrag, zu dem wir gesetzt sind. Drei Begriffe. Himmlisch, der irdischen und der unterirdischen. Es sind da Milliarden, ja, für die uns nicht zu zählende Schar geistlicher Wesen in der Himmelswelt. Nicht zu fassen. Und dann die irdischen. Es sind Menschen und Nationen, die aus dem Tod herausgeführt und auf der neuen Erde leben werden. Und mit dem unterirdischen meint die Schrift die gesamte bevölkerte Unterwelt in dem Feuersee eingesperrten Geistern und Menschen. Das ist das Unterirdische. Alles existiert, während Gott neue Himmel und eine neue Erde erschaffen hat. Alles existiert, und zwar in die Äonen der Äonen. Ich nenne diesen Betrag, weil er so dasteht. Und nenne ihn nicht immer fort Ewigkeit zu Ewigkeit. Weil das überhaupt nichts aussagt. In die Äonen der Äonen. Und wer mit dem Beginn eines neuen Himmels und einer neuen Erde die große Ewigkeit beginnen lässt, weiß nichts von den langen Zeiträumen kommender Äonen von Zurechtbringung und von dem Programm der Lebendigmachung. Neue Himmel, neue Erde, in die Äonen der Äonen, von wegen Ewigkeit. Es werden lange Zeiträume benötigt werden, um alles zu entleeren, was in den Tiefen der Gerichte Gottes festgehalten wurde. Er, der das ganze Schöpfungsall, ja, das reden wir so runter, ins Gottesleben hineinzeugt, wird dieses nicht über Nacht erledigen. Verstehen wir das? Nicht über Nacht, sondern da ist ein Prozess, der durch die Gemeinde und Israel zur Erfüllung gebracht wird und äonenlang andauert. Wissen wir, was auf uns zukommt? Dabei wird Israel auf der neuen Erde mit der kaputten und erlösungsbedürftigen Völkerwelt zu tun haben? Lesen wir doch. Neue Himmel, neue Erde. Und was finden wir auf der neuen Erde? Völkerscharen, die therapiert werden müssen, geheilt werden müssen. Wo kommen denn die her? Wo kommen denn die Völker her auf der neuen Erde? Und dann haben wir die Gemeinde des Leibes Christi. Sie ist für die Himmelswelt. Und sie ist für die Abgründe des Feuersees zugeteilt. Mitsamt dem gesamten Inventarium erschaffener Wesen. Dann nimmt es uns die Luft, noch weiter zu denken. Doch es bleibt kein Raum für Träumen. Noch 5 Minuten. Ja, eigentlich müssten wir etwas mehr Zeit bei diesem Thema haben. Es bleibt kein Raum zum Träumen, weil uns Paulus in Epheser 1, 9 bis 10 dieses Endzeit-Szenario in einer Weise vor Augen stellt, dass uns der Verstand stille steht. Kennen wir vielleicht alle, aber wenig darüber nachgedacht, dass er, der Allerhöchste, dieser einzig eine, sich vorgesetzt hat, in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, Abteilungen, Zeiträume. Da gibt es eine Erfüllung, einen Abschluss, eine Vervollständigung, ein Ziel. Und bei diesem Ziel in der Fülle der Zeiten wird alles gliedmäßig unter ein Haupt zusammengebracht, in dem Christus. Das, was in den Himmeln ist und das, was auf Erden ist. Er hat einen Vorsatz getroffen, wenn alle Zeitperioden, ich muss das mal für Bibelkenner sagen, hier steht nicht Äonen, sondern Kairoi. Und Kairoi sind Heilszeitabsichten, die er setzt innerhalb der Zeitgeschichte. Heute leben wir in einem Kairos und erläutert durch Glauben und Gnade gerettet. Das ist ein Kairos, sagt Paulus. Ein angenehmer Kairos. Aber es gibt mehrere Kairoi. Aber in der Zusammenvollendung aller Kairoi, den Rettungszeiten, wird alles zusammengefasst, gebündelt und einen Abschluss, eine Vollendung haben. Es ist das Finale aller Evangeliumsverkündigung, aller Heilsveranstaltungen unter dem Himmel, auf Erden und in der Unterwelt. Mit diesem überwältigenden Ergebnis, das alles, das All insgesamt, zu Gliedern des Christus geworden ist. Ach, wir sind gar nicht die Einzigen. Können manche gar nicht ertragen. Auch wenn nach Äonen das ganze All gliedmäßig zusammengefasst wird und ein Haupt bekommt, was wir schon jetzt haben, haben wir es wirklich, indem wir ihm unterordnet sind und von ihm die Impulse, die Steuerung erhalten, dass unser Leben nicht verflattert und verfliegt, sondern eine Ausprägung hat, eine Ausprägung. Ja. Er, der Sohn, ist zum Haupt über sie alle gesetzt. Deshalb ist uns heute schon die Leibesgliedschaft ein Grund unsagbarer Freude und Anbetung. Du kannst ruhig jammern über deinen Zustand, vergiss aber bitte nicht deine Berufung und Bestimmung als Glied an dem Leibe des Christus. In diesem Licht wird manches verblassen, was uns auch manchmal zu Boden drückt und fertig macht. Denke daran. Das ist alles keine fantasievolle Zukunftsmusik, sondern, darf ich sagen, die einzige Wirklichkeit, die trägt und Hoffnung gibt, mit der man auch im Alltag zurechtkommt und gottgemäß zu leben vermag. Die einzige Wirklichkeit. Dieser zweifelhafte Satz, das ist doch gar nichts für mich und meinen Alltag, für meine hoffnungslose Situation, zeigt, dass man von der eigentlichen Bestimmung unseres Lebens und von der göttlichen Zielsetzung wenig oder nichts erkannt und verstanden hat. So, sind wir am Schluss. Das waren einige Gedanken, die mir in den Kliniken bei Nacht, nicht im Traum, sondern im vollen Bewusstsein durchs Herz gegangen sind. Wir beten noch miteinander. Treuer Vater im Himmel, wenn du uns Kraft gibst, Gedanken zu denken und diese dann auch in Worte zu fassen, sie auszusprechen, dann ist das eine ganz große Gnade. Und das tun wir jetzt. Ich tue es auch in der Gemeinschaft mit meinen lieben Geschwistern, die mit mir zu dir beten und zu dir Dank sagen. Für all das, was du uns geschenkt hast, und wir wissen gar nicht, wie wir eigentlich dazugekommen sind. Aber aus reiner, purer Liebe, aus einer solchen Liebesglut hast du uns schon vorher erkannt und uns für dich und die Herrlichkeit deines Christus bestimmt. Unausdenkbar. Wir wollen diesen Lichtglanz in unser Herz aufnehmen und wollen dich bitten, dass du uns veränderst und verwandelst und uns, das wissen wir aus deinem Wort, dann auch dazu bringst, dass wir ein Gefäß deiner Gnade und Verherrlichung sein dürfen. Auch in unserer Schwachheit und Gebrechlichkeit, dann nimmst du uns und machst uns zu solchen Menschen, die dein Wort glauben und dir vertrauen. Versiegle dein Wort in unseren Herzen und lass uns ganz mit deiner bleibenden Freude gefüllt sein und bewahre uns auf dem Nachhauseweg. Amen.